Deutschlandfunk.
Malte hat in Brandenburg einen Spargelhof und da hält er auch tausende Gänse und Enten. Die musste er in den letzten Tagen aber alle keulen lassen.
Die werden in den Wiesen eingesammelt. Auch das, wenn man das sieht, sozusagen kriegt man feuchte Augen, denn Gänse sind einfach so treue Gefährten, so will ich es mal nennen.
Der Grund? Die Vogelgrippe.
Man hat es in den letzten 14 Tagen gesehen, dass die Vermehrung relativ schnell geht. Täglich kommen neue Meldungen rein.
Das sagt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer. Vogelgrippe, da hört man ja jedes Jahr von. Aber was ist an diesem Ausbruch gerade anders? Und was bedeutet das für Menschen wie Malte, wenn der eigene Hof plötzlich betroffen ist? Darum geht's heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, schön, dass ihr zuhört. Wir packen hier jeden Tag eine Nachricht aus und fragen uns, was sie für Betroffene ganz konkret bedeutet. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Heute ist Freitag, der 24. Oktober. Die Vogelgrippe breitet sich gerade besonders schnell aus in Deutschland. Es sind vor allem Wildvögel betroffen, Kraniche, um genau zu sein. Und die infizieren dann wiederum Geflügel, Enten, Puten oder Gänse zum Beispiel. So war es auch bei ihm.
Ich bin Malte Vogts, Geschäftsführer, Gesellschafter des Spargelhofes in Kremmen, bin 48 Jahre alt und seit 18 Jahren in Brandenburg beheimatet.
Zu Maltes Hof gehörten über 5000 Gänse und mehr als 3500 Enten. Seit einer Woche ist bei ihm kompletter Ausnahmezustand.
Da ging es ja los, dass der erste Kranich vom Himmel gefallen ist. Da war ich aber gerade auf dem Weg ins Wochenende und da habe ich gesagt, na puh, wird vielleicht nicht so schlimm sein. Aber wir haben dann sofort Sicherheitsmaßnahmen getroffen bei unseren Gänsegehegen. Wir haben ja 5 Gänseherden, je so circa 1000 Stück. Mhm. Und die sind 24/7 draußen auf den tollen Luchwiesen. Eigentlich ist das der ideale Standort aus meiner Sicht für Wassergeflügel. Aber dann gab es die Hiobsbotschaft, als am Samstagmorgen unsere Hauptkraft in den Tieren, nämlich Alma, ein Kadaver eines Kranichs bei uns in einer Herde gefunden hat.
In der Herde.
Mhm. Ja. Und da die wirklich vom Himmel fallen, also der muss irgendwie erschöpft, entweder gelandet sein, ist dann bei uns verendet oder tatsächlich vom Himmel gefallen sein und tot gewesen sein. Aber er hatte die Möglichkeit, bei uns eine Nacht im Gänsegehege zu sein. Und Gänse sind interessierte Tiere, neugierige Tiere, konnte man auch sehen, dass sie da dran waren. Natürlich fressen die so ein Kranich nicht auf, aber sie zuppeln mal ein bisschen rum und gucken, was da los ist. Und das ist auch die Herde gewesen, die dann sozusagen den Ausbruch bei uns hatte und wo bei den Proben, als wir dann Montag in die Herde kamen und festgestellt haben, hier sind Verhaltensauffälligkeiten. Und dann haben wir erstmal einen Tierarzt Bescheid gegeben. Der hat dann gesagt, ups, das sieht hier nicht gut aus. Ich sage dem Veterinäramt Bescheid und von da aus nahm dann alles so seinen Lauf, sodass das jetzt seit Montag bis heute jeder Tag irgendwie eine Hiobsbotschaft bereithielt. Und nachdem wir jetzt unsere 5000 oder etwas mehr als 5000 Gänse haben keulen müssen, sind jetzt zur Sekunde gerade unsere Enten dran. Und das ist, natürlich halten wir Nutztiere, um sie nachher auch dann zu essen und zu verkaufen. Aber das ist aus meiner Sicht noch was anderes, als wenn jemand hierher kommt und Tiere ratzfatz keult.
Wie werden die denn eigentlich gekeult? Also was bedeutet das genau?
Die werden in den Wiesen eingesammelt. Auch das, wenn man das sieht, sozusagen kriegt man feuchte Augen. Denn Gänse sind einfach so treue Gefährten, so will ich es mal nennen. Mhm. Die laufen einfach in diese Transportboxen da rein. Denn das sind große Boxen, da passen, weiß ich gar nicht, 30, 35 Gänse, glaube ich, rein. Dann werden die transportiert zu einem geschlossenen Container. Da gehen sie rein und dann werden sie sozusagen begast. Und dann fallen sie erst ein zu schlafen und dann sterben sie, weil dann kein Sauerstoff mehr da drin ist. Mhm. Also sind erst betäubt und manchmal hart, ja. Manchmal hart. Und ich bin ja von mir aus zwar Nutztierhalter, aber es sind ja Lebewesen, das ist mir auch bewusst. Und
Und hast du jetzt aber gerade gar keine Tiere seit heute mehr auf dem Hof?
Manche Ereignisse überschlagen sich da auch, ja. Also ich habe ja bei mir hier am Hof auch 4 Gänse, 6 Fasane, so ein bisschen was zum Anschauen für unsere Besucher des Spargelhofes in Kremmen. Auch meine 2 Perlhühner hier und so 2 Pfauen, die ich hier habe, auch die müssen gekeult werden. Und die haben wir auch untersuchen lassen. Die sind super gesund. Das hat der Test ergeben. da habe ich auch schon versucht, irgendwie für zu kämpfen, dass ich sage, warum denn? Die sind nun wirklich in einem Gehege, da kann von draußen keiner reinfliegen, kein Wildvogel Kontakt aufnehmen. Aber da ist natürlich sozusagen der Schutz dann der Umwelt und der anderen Wildtiere maßgebend und deswegen müssen die jetzt auch gekeult werden.
Weil man nicht 100% ausschließen kann, dass sie sich doch irgendwie noch infizieren.
Ja, oder dass die Inkubationszeit noch nicht rum ist, dass sie was haben könnten, obwohl die Tests ja dann negativ waren, dass sie nichts haben. Also trotz allem, es ist manchmal
hart.
Manchmal hart.
Man hört das Malte ja an, dass er sich zusammenreißt, dass das für ihn aber gerade auch richtig heftig ist, was da auf seinem Hof passiert. Das Friedrich-Löffler-Institut, das ist das Forschungsinstitut für Tiergesundheit, das schätzt, dass diesen Herbst schon mehr als 200.000 Gänse, Hühner, Enten vorsorglich getötet werden mussten, um die weitere Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Was passiert da also gerade? Ich habe bei meinem Kollegen nachgefragt.
Hallo, Volkert Wildermuth. Ich bin Wissenschaftsjournalist und berichte ganz viel fürs Radio über die Biologie und in den letzten Jahren leider immer häufiger über Viren, eben auch über die Vogelgrippe.
Ich wollte gerade sagen, die Themen in den letzten Jahren waren sehr viel Corona, Vogelgrippe und solche Sachen. Das hast du dir wahrscheinlich früher auch mal anders vorgestellt.
Genau, das wäre schön, aber so ist es nun mal.
Wir hören jedes Jahr von der Vogelgrippe, ne? Aber was ist besonders an diesem Jahr oder jetzt auch an diesem Ausbruch?
Ja, das ist wirklich wahr. Dieses Vogelgrippevirus, das ist schon ziemlich lange, seit 2004 global unterwegs. Und das kommt jedes Jahr bei uns vor und ist in der Zwischenzeit auch das ganze Jahr über nachzuweisen. Aber das Besondere ist eben wirklich, dass diese Kraniche dieses Mal so stark betroffen und wirklich zu Tausenden in der Zwischenzeit gestorben sind. Das sind große, das sind auffällige, das sind schöne Vögel. Da guckt man natürlich hin, wenn irgendwo ein Spatz stirbt und im Gebüsch liegt. Das kriegt keiner mit. Die Kraniche, die machen dieses Geschehen jetzt nochmal so richtig präsent.
Und der Kranich, ne, der gilt eigentlich so als Vogel des Glücks. Das ist natürlich jetzt dieses Jahr nochmal umso tragischer irgendwie, dass der gerade betroffen ist. Warum ist der denn so stark betroffen von der Vogelgrippe?
Ich habe versucht, mit den Experten im Friedrich-Löffler-Institut darüber zu sprechen. Ich habe mit den Leuten vom NABU gesprochen, die sich um die Kraniche kümmern, die alle sagen, man weiß es schlicht und einfach nicht. Dass Kraniche überhaupt betroffen sein können, das ist bekannt. 2008 gab es einen großen Ausbruch in Israel. Zwei Jahre später einen in Ungarn. Da sind 20.000 Kraniche gestorben. Also, dass diese Vögel im Prinzip infiziert werden können, das ist bekannt. Aber jetzt, warum das gerade in Brandenburg so sich häuft, das ist unklar. In Deutschland treffen sich verschiedene Routen von den Kranichen. Die kommen von den Brutgebieten in Skandinavien. Die scheinen relativ gesund zu sein. Dann gibt es aber einen anderen Zucht, der kommt mehr so aus dem Baltikum, Polen. Und das sind die Kraniche, die tatsächlich bei uns jetzt sterben.
Jetzt hat der Agrarminister nochmal gesagt, dass es gerade ganz besonders schnell sich ausbreitet. Liegt das dann auch daran, dass der Kranich halt einfach gerade auf dem Weg in den Süden ist und einfach viele Gebiete dann infiziert?
Ja, genau. Vor allem, die knubbeln sich ja. Die stehen einfach dicht an dicht und das sind ideale Bedingungen für so ein Virus, sich auszubreiten. Und dann machen sie sich eben auf. Und wenn die erkranken, dieses Virus ist wirklich hochaggressiv für die Vögel. Die können schon nach ein paar Stunden anfangen, dass sie rumtaumeln, umfallen oder wenn sie fliegen, dass sie tatsächlich aus der Luft fallen, sterben und dann irgendwo auf dem Boden landen und das Virus da weiter verbreiten.
Wenn wir nochmal so auf die Vogelgrippe an sich schauen, was ist das aber genau für ein Virus und warum ist das so gefährlich für die Vögel?
Dieses H5N1, das ist so eine Untergruppe der Influenza-Viren, die eben bei den Vögeln ganz besonders im Umlauf ist. Aber dann hat sich 2020 wirklich nochmal was geändert. Da ist eine Untergruppe von H5N1, die nennt sich 2344b. Die ist nun wirklich ganz besonders aggressiv und ansteckend. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die es gelernt hat, dem Immunsystem der Vögel auszuweichen. Und deshalb ist sie wirklich nochmal wie ein Wildbrand um den ganzen Globus gegangen und hat auch tatsächlich nicht nur Vögel infiziert, sondern es gibt eben auch Ausbrüche unter Säugetieren. Die ersten, die waren in Spanien in Nerzfarmen. Das hat man dann in den Griff kriegen können. Und seit einem Jahr ja in den USA bei den Rindern, wo sich diese Viren auch verbreiten.
Und es kann sich aber auch auf den Menschen übertragen, oder?
Ja, das kann sich auf den Menschen übertragen. Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gab diese Fälle schon seit vielen Jahren. Das waren dann meistens Menschen, die ganz eng mit Geflügel zu tun hatten, die Hühner gezüchtet haben, Enten gezüchtet haben. Und da gab es dann diese Übertragung. Und dann war dieses Virus auch wirklich dramatisch gefährlich. Etwa die Hälfte der Infizierten sind dann auch gestorben. In den USA ist das jetzt so ein bisschen anders. Auch da haben sich über 70 Menschen in der Zwischenzeit angesteckt, meistens beim Melken, dass so ein Spritzer Milch ins Auge kam. Und dann haben die meistens eine Entzündung am Auge gekriegt, eine Bindehautentzündung. Das ist also viel weniger dramatisch verlaufen, hängt wahrscheinlich mit diesem Infektionsweg mit der rumspritzenden Milch zusammen.
Das heißt aber, als Mensch muss man sich da jetzt nicht so Sorgen machen, dass man sich da ansteckt oder auch, wenn man Geflügel oder Eier isst, I don't know, dass man Vogelgrippe bekommt.
Nee, also das Bundesinstitut für Risikobewertung hat da schon vor einiger Zeit mal umfassend drauf geguckt und die sagen, das Risiko ist wirklich sehr gering und es ist dann noch mal geringer, wenn man tatsächlich die Ratschläge, die generell für die Zubereitung von Nahrungsmitteln gelten, beachtet. Also das Fleisch durchbraten, die Eier nicht mit flüssigem Eigelb, sondern möglichst durchgekocht essen. Also dann haben diese Viren überhaupt keine Chance, aber tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt ein Ei mit diesem Virus belastet ist, ist sehr gering. Theoretisch kann natürlich auch so ein Vogel über ein Gemüsefeld geflogen sein. Aber wenn man das Gemüse wäscht, dann wird das eben auch wieder weggereinigt. Und wenn man das vernünftig kocht, ist das Risiko wirklich zu vernachlässigen.
Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie gleichzeitig auch gelernt, ein Virus kann sich verändern, kann vielleicht doch auch gefährlich werden. Könnte das mit H5N1 auch passieren? Also, dass es auch irgendwann, weiß ich nicht, von Mensch zu Mensch übertragbar ist? Oder dass sich das, weiß ich nicht, mit Grippe paart, ne, auch Influenza und sich dann irgendwie weiterentwickelt? Sind jetzt sehr Worst-Case-Szenarien, ne?
Das sind Worst-Case-Szenarien, aber die Forscher denken da wirklich drüber nach und sind da durchaus auch besorgt. Also damit das wirklich den Menschen infiziert, wahrscheinlich müsste es da zu so einer Vermischung von Viren kommen, die schon an den Menschen angepasst sind, also unseren normalen Grippeviren mit diesem H5N1. Also dieses Risiko ist wirklich da und das wäre natürlich dann eine dramatische Situation. Aber auf der anderen Seite, diese Viren sind seit 2020 unterwegs, ist noch nichts passiert. In der nicht so aggressiven Form sind sie noch viel länger unterwegs. Also man muss da jetzt nicht Albträume bekommen. Aber es ist eine reale Möglichkeit.
Jetzt gibt's Impfstoffe gegen die Vogelgrippe. Warum werden die bisher wenig eingesetzt?
Also da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich Impfstoffe gegen die Vogelgrippe auch bei Geflügel.
Yeah.
Und die muss man spritzen, also die muss man injizieren. Das ist so ein bisschen aufwendig. Es gibt Impfstoffe, die kann man dem Futter zusetzen, da wäre das einfacher. Diese Impfstoffe sind aber nicht wirklich durchschlagend erfolgreich. Die können dafür sorgen, dass die Tiere nicht so schwer erkranken. Aber die scheiden das Virus dann trotzdem aus. Und das ist im Grunde das große Problem. Es gibt aber, um jetzt mal auf den Menschen zu sprechen zu kommen, wenn wir dieses Risiko einer Pandemie mit solch einer Vogelgrippe uns vor Augen führen, da gibt es tatsächlich Impfstoffe, die schon an diese Viren sozusagen vorangepasst sind und die im Falle eines Falles auch ganz schnell produziert werden könnten.
Und was können Landwirtinnen und Landwirte machen, um ihre Tiere auch perspektivisch zu schützen?
Ja, also es gibt immer stärkere Anforderungen an Hygiene, das muss man sagen. Das ist in den Tierstellen heutzutage, also in den Hühnerstellen, ja, da kommt man als Normalmensch gar nicht mehr rein. Da wird die Kleidung gewechselt, da gibt es Desinfektionsmatten. Das alles ist wirklich notwendig. Und wir haben in Deutschland in den letzten 2 Monaten mussten schon über 150.000 Vögel, also Hühner, Enten, Gänse, gekeult, geschlachtet werden, um den Ausbrüchen in diesen Betrieben wieder Herr zu werden. Also das ist wirklich dramatisch, deshalb diese hohen Vorsichtsmaßnahmen. Das ist allerdings, muss man sagen, bei den Enten und den Gänsen, da wird jetzt geraten, bringt die doch in den Stall, aber damit kommen die oft nicht klar, weil die dann dicht aufeinander hocken und dann auch aggressiv werden. Also so einfach ist das nicht. Aber einzelne Landkreise haben in Deutschland auch schon eine Aufstallpflicht, also eine Stallpflicht verabschiedet.
Solltet ihr übrigens irgendwo einen verendeten Kranich oder so entdecken, nicht anfassen und selbst entsorgen wollen, sondern den Fund zum Beispiel dem örtlichen Veterinäramt melden. Und wenn ihr echt auf einen toten Vogel gestoßen seid, die Schuhe nach dem Spaziergang lieber einmal waschen oder desinfizieren. Es kann nämlich sein, dass ihr da auch durch infizierte Vogelkacke durchgelaufen seid. Hunde sollten die Kadaver natürlich auch nicht in den Mund nehmen. Das rät der Naturschutzbund gerade nochmal. Für Malte Vogts in Brandenburg bedeutet der Ausbruch der Vogelgrippe natürlich auch einen krassen finanziellen Schaden. Er sagt, er kann es noch nicht ganz absehen, aber es dürften mehrere hunderttausend Euro sein, die er dadurch verliert. Es gibt Entschädigungszahlungen pro Tier und da hat das Landwirtschaftsministerium jetzt auch nochmal gesagt, man will sich darum kümmern, dass die Summe dann nochmal hochgesetzt werden kann. Und Malte Vogt, der sagt auch, in den ganzen Hiobsbotschaften in den letzten Tagen, da hat er aber auch viel Solidarität erfahren.
Den Zuspruch, den ich jetzt natürlich auch bekommen habe, weil als es darum ging, irgendwie im Landkreis Oberhavel oder bei Kremmen ist ein Tierbestand gefährdet, da wussten natürlich relativ viele, um wen es geht. Mhm. So, und die Nachrichten, die man da bekommt, die unterstützen einen schon stark, aber geben einem auch nochmal ab und zu mal eine zittrige Stimme oder auch feuchte Augen.
Ja.
Aber dann auch die Solidarität unter den anderen Geflügelhaltern ist auch schon wirklich toll, die mir dann ja auch dann Tiere angeboten haben, so dass ich nicht mein volles Angebot an Kremner Gänsen und Enten hier haben kann. Aber ich werde hier Brandenburger Spreewälder Enten und Gänse anbieten können. Also die Solidarität auch unter den Landwirten, ja, das muss auch mal hervorgehoben werden. Das ist genau, wie Pech und Schwefel. Also ja, die halten zusammen und das trägt mich jetzt auch, das muss man auch sagen.
Er muss seine Wiesen jetzt auch erstmal desinfizieren, damit sich neue Gänse oder Enten nicht wieder anstecken können. Und für ihn ist es aber auch keine Option, die Tiere künftig nur noch drinnen zu halten.
Ich bin der Auffassung, dass das Wassergeflügel nach draußen gehört, auf die Wiesen. Und weshalb ich auch nächstes Jahr wieder im Mai anfangen werde, die ersten Gänse herzuholen. Und dann ab Juni ungefähr auch die ersten Enten. Und ich werde es wieder in Freiland halten, weil ich gesagt habe, das ist für mich die einzig richtige Form. Denn wenn man auch sieht, Gänse von draußen dann jetzt wieder reinzuholen, das halten die auch nicht aus. Die sind draußen gewöhnt, die wollen draußen sein. Mhm. Die fressen dann nicht, das ist für die auch ein großer Stress. Also nee, sehe ich nicht, dass ich die Tiere irgendwie in einen Stall auf Dauer packe. Und ich hoffe dann, das ist aber, wir sind seit 10 Jahren Geflügelhalter hier und haben das bis jetzt noch nicht gehabt. Und ich gehe auch davon aus, dass das so schnell nicht wiederkehrt. Und ich hoffe das natürlich auch.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Sandra Döter, Ingo Rockenberg, Alex Hart und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.